Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Und am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, in diesem November finden überall Gedenkveranstaltungen statt. Vielleicht habt ihr auch schon die eine oder andere mitbekommen, die daran erinnern, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg aufhörte. Dieser Krieg hatte in einer bis dahin nicht gekannten Brutalität über 4 Jahre lang auf mehreren Kontinenten getobt und zig Millionen Menschen das Leben gekostet. Also Grund, sein Ende zu feiern, keine Frage. Aber wir melden heute hier im Hörsaal Zweifel an. War dieser Krieg denn wirklich vorbei?
Am 11. November 1918 hört der Erste Weltkrieg auf. Was aufhört, sind die Kampfhandlungen, der Krieg mitnichten. In gewisser Weise herrschte mehr Krieg als zuvor. Plötzlich fingen auch die Alliierten an, sich zu zerstreiten. Die moralische Komponente war den Alliierten eigentlich vollkommen egal. Dementsprechend stand die gesamte Neuordnung der Welt in gewisser Weise auf dem Spiel.
Wer hier gerade in Frage stellt, was seit Jahrzehnten im Geschichtsunterricht gelehrt wird, das ist Andreas Platthaus. Er hat unter anderem Geschichte studiert und ist heute bei der FAZ verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Nebenbei ist er nicht nur Donaldist und Comic-Experte, sondern hat auch historische Sachbücher veröffentlicht. Und auf einem davon, der Krieg nach dem Krieg, basiert der Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden und in dem Platthaus mit anschaulichen Beispielen erklärt, warum er glaubt, dass der Erste Weltkrieg auch nach dem Waffenstillstand vom 11.11.1918 weiterging. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 9. April 2018 vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr.
Ich werde mich natürlich ganz sklavisch versuchen, daran zu halten, dass ich die Dreiviertelstunde dieses Vortrages nicht überschreiten werde. Was mir das abverlangt, mag Ihnen einfach nur damit verdeutlicht sein, dass als der Versailler Vertrag im amerikanischen Senat komplett vorgelesen wurde, um ihn nämlich zu verabschieden, musste man ihn, das war eine Schikane der Gegner dieses Vertrags, komplett vorlesen, damit auch jeder Senator wusste, wofür er da seine Stimme oder wogegen er sie geben würde, dauerte das 2 Wochen. Das heißt, das, was an Lektüre dort eine doch namhafte Zeit in Anspruch nahm, werde ich jetzt grob versuchen, Ihnen in 45 Minuten nahezubringen. Denn in der Tat interessiert mich der Versailler Vertrag viel, viel mehr als all die anderen Aspekte, die der unmittelbaren Zeit nach dem Waffenstillstand, die ungefähr 8 Monate umfasst, ansonsten noch beigegeben sind. Sie wissen, am 11. November 1918 hört der Erste Weltkrieg auf. Und in gewisser Weise wissen Sie damit nur die halbe Wahrheit, denn was aufhört, sind die Kampfhandlungen, der Krieg mitnichten. Der endet erst noch einmal mehr als 8 Monate später, nämlich am 28. Juni mit dem Abschluss des Versailler Vertrags. Und wenn wir nun wirklich päpstlicher sind als Marcel Reich-Ranicki, dann könnten wir noch sagen, eigentlich hört er erst auf am 20. Januar 1920, als nämlich die Bestimmungen des Versailler Vertrags auch in Kraft treten. Aber ich möchte allein schon das in der wettermäßigen Parallele mit einem Ereignis aus dem Mai 1919 meinen Vortrag beginnen. Einfach deshalb, weil es ein bemerkenswertes Ereignis in der deutschen Geschichte ist. Gar nicht mal, weil da so wichtige Dinge passiert sind, sondern weil es ein extrem symbolträchtiges Ereignis gewesen ist. Am 8. Mai 1919 ruft nämlich die Reichsregierung, damals geführt vom Ministerpräsidenten Philipp Scheidemann, eine einwöchige Staatstrauer aus oder sagen wir eine nationale Trauerwoche. Das ist ungewöhnlich. Das hat es vorher noch nie gegeben in der deutschen Geschichte. Und das sollte es danach das nächste Mal 1943 nach der Niederlage in Stalingrad geben, mitten im Krieg. Hier waren wir in gewisser Weise nicht mehr mitten im Krieg, sondern wie gesagt zwar noch im Kriegszustand, aber nach Beendigung der Feindlichkeiten. Das heißt, der Sinn dieser nationalen Trauerwoche war nicht zu beklagen, wie viele Menschen im Ersten Weltkrieg gefallen sind, sondern ausgerufen wurde diese Woche wegen der gerade übergebenen Friedensbestimmungen des Versailler Vertrags. Am 7. Mai, also einen Tag vor der Ausrufung dieser Trauerwoche, waren die Bedingungen des Versailler Vertrags übergeben worden. Die Deutschen hatten bis dahin keine Ahnung, was ihnen bevorstehen würde, oder Ahnung vielleicht schon, aber kein exaktes Wissen darum. Und das, was ihnen dort präsentiert wurde, wurde unmittelbar als so skandalös aus deutscher Sicht betrachtet, dass die Reichsregierung sich bemüßigt fühlte, dieses symbolische Zeichen zu setzen, ganz Deutschland wird jetzt für eine Woche in Trauerzustand versetzt. Was bedeutet eine Woche nationale Trauerwoche? Das bedeutet, dass beispielsweise die Theater geschlossen wurden, bis auf sehr ernsthafte Stücke, dass die Casinos geschlossen wurden, dass keine Tanzmusik gespielt werden durfte, dass in Kinos nur Filme ernsten Inhaltes, und die gab es damals nicht besonders häufig, gezeigt werden durften. Das heißt, sie hatten in gewisser Weise eine Woche lang Karfreitag. Eine ganz, ganz ungewöhnliche Maßnahme, die eben zu nichts anderem dienen sollte, als dass nach außen hin symbolisiert werden sollte, die Deutschen fühlen sich in tiefster Weise verletzt. Sie fühlten sich faktisch auf dem Kreuzweg. Und wie es zu einer solch symbolträchtig harschen und bis dahin eben noch nie gekannten Reaktion kommen konnte, das werde ich versuchen, jetzt ein bisschen natürlich auch chronologisch jetzt etwas schlüssiger versuchen herzuleiten. Und dazu muss man sagen, dass der Titel meines Vortrages, den Krieg, den keiner so nennt, in gewisser Weise auch die Überraschung mit erklärt, die diese Friedensbedingungen bedeuteten. Denn wenn man über Frieden sprach im Ersten Weltkrieg, und natürlich wurde während der Kriegszeit die ganze Zeit über Frieden gesprochen, auf allen Seiten, es wurde laufend spekuliert, wie könnte dieser Frieden aussehen, über alle 4,5 Jahre hinweg. Und es gab innenpolitisch große Debatten, die nur nicht so öffentlich wurden, weil es in allen beteiligten kriegsführenden Staaten Kriegszensur gab, sodass es keine offene Auseinandersetzung über die Kriegsziele und auch über die Kriegsbedingungen oder Friedensbedingungen stattfinden konnten. Es wurde die ganze Zeit während dieser 4 Jahre von 1914 bis 1918 gestritten darum, wie man Frieden schließen sollte und wie man es könnte und was für Bedingungen zu schließen wären. Und das Ganze kristallisierte sich natürlich dann im Verlauf des Herbstes 1918 mehr und mehr heraus, als das Deutsche Reich, verzeihen Sie jetzt, wenn ich die ganze Vorgeschichte weglasse, um Frieden bat. Und zwar auf der Grundlage einer Erklärung des amerikanischen Präsidenten, die dieser im Januar 1918 gemacht hatte, wo er sagte, wenn Frieden geschlossen wird, dann unter Beteiligung der Vereinigten Staaten nur zu diesen und diesen und diesen Bedingungen. Insgesamt stellte er 14 Bedingungen auf. Die wurden im Laufe der nächsten Monate nochmal um 9 erweitert, sodass es 23 Bedingungen war. Aber berühmt geworden ist diese Friedenskonzeption unter dem Stichwort 14 Punkte, weil es am Anfang eben 14 waren. Und auf der Grundlage wiederum dieser 14 Punkte, die unter anderem auch vorsahen, dass unter Gleichen Frieden geschlossen würde, dass es nicht zu großen Gebietsabtretungen kommen würde und dass vor allem das Selbstbestimmungsrecht der Völker gewahrt werden müsse, bat das Deutsche Reich im September 1918 den amerikanischen Präsidenten um Friedensvermittlung mit den Vereinigten Staaten, zu denen auch die Vereinigten Staaten mittlerweile selber gehörten. Und wie Sie alle wissen, am 11. November hatte man sich soweit darauf geeinigt, dass ein Waffenstillstand geschlossen wurde. Und dieser Waffenstillstand enthielt bereits Bedingungen, die von den Deutschen als zumindest demütigend empfunden wurden. Beispielsweise die sofortige Demobilisierung der deutschen Armeen, womit man, wie gesagt, wir reden von einem Waffenstillstand, wir reden nicht vom Kriegsende, eigentlich keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, den Krieg wieder aufzunehmen, wenn denn der Waffenstillstand nicht in einen Friedensschluss münden würde. Die Räumung des Rheinlandes neben den, das war natürlich selbstverständlich, neben den großen besetzten Gebieten, die man in Belgien, Luxemburg und Frankreich innehatte, aber eben darüber hinaus auch die Räumung eines ganzen Reichsteils, der dann besetzt wurde durch alliierte Soldaten, das Rheinland, also alles, was linksrheinisch auf deutschem Gebiet lag, wurde geräumt. Elsaß-Lothringen wurde sofort wieder den Franzosen zugeschlagen. Alles das nahm man in Deutschland in gewisser Weise noch hin, obwohl man da schon sagte, naja, so ganz entsprach das ja nun doch nicht der Bedingungen der 14 Punkte. Was ist denn mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker? Wer fragt denn die Rheinländer danach, ob die besetzt werden sollen? Aber geschenkt. Man war in einer schlechten Position im Sommer 1918 und im Herbst noch viel mehr. Die Front begann zu bröckeln, die Armee verlor das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die Front weiter halten zu können. Und dementsprechend wurde um diesen Frieden nachgesucht. Das Interessante an diesem Ersuchen war, dass die oberste Heeresleitung, also die militärische Führung der damaligen Zeit, von Anfang an das Ziel hatte, diesen Friedensschluss in die Verantwortung der demokratischen Parteien zu geben. Einfach deshalb, weil sie hoffte, damit den Nimbus eines Verlierers oder den Nimbus, den Ruch, muss man ja sagen, eines Verlierers gar nicht erst anzunehmen, den sie mit Sicherheit aufgedrückt bekommen hätte, wenn es denn Militärs gewesen wären, die diesen Friedensschluss miteinander ausgehandelt hätten. Gleichzeitig glaubte man aber auch, und sicherlich nicht verkehrt, dass es, da man sich ja als Monarchie im Krieg mit Demokratien befand, sicherlich gar nicht schaden könnte, wenn man das Deutsche Reich weitgehend demokratisierte und dann eine gewisse Grundsympathie bei den Gegnern annehmen dürfte, was vielleicht zu einer Minderung der Friedensbedingungen führen könnte. Und das hofften in der Tat auch die demokratischen Parteien, die außer außerdem sowieso jetzt ihre Chance sahen, das monarchische System in Deutschland zumindest zu mildern, vielleicht gar zu überwinden. Und dementsprechend spielten die großen politischen Parteien mit. Und deshalb, das wissen Sie alle, kam es zur Gründung der Republik. Die ging dann doch etwas mehr als Sturzgeburt vonstatten, als man sich das vorstellen wollte, nämlich im Zuge dann der Novemberrevolution. Aber eigentlich war ein ganz geregelter Übergang der Verantwortung auf die normalen demokratischen Parteien geplant. Man hatte einen demokratisch legitimierte Regierung eingesetzt. Auch die Übergabe an Friedrich Ebert war noch vielleicht nicht ganz formal juristisch korrekt gelaufen, aber zumindest so, dass man sagte, damit hat man einen neuen Reichskanzler, der am 9. November 1918 eingesetzt wurde, der auf eine parlamentarische Mehrheit bauen darf. Womit die Deutschen nicht so richtig gerechnet hatten, war, dass das Haus Hohenzollern komplett entmachtet werden würde und alle anderen Fürsten auch alle ihre Throne verlieren würden. Das war dann mehr oder minder durch die revolutionäre Situation, die eintrat, geschehen. Wie dem auch sei, sondern Waffenstillstand geschlossen wurde von einem demokratischen Deutschland. Und das war eines der großen Probleme. Auch das ist natürlich allgemein bekannt, was die nächsten 15 Jahre der deutschen Geschichte überschatten sollte, was immer mit dem Begriff der Weimarer Republik verbunden wurde, das Manko in gewisser Weise, dass es dieser Republik nicht geglückt war, einen anständigen Frieden zum Beginn ihrer Zeit zu schließen. Obwohl man ihr diesen Vorwurf ganz sicherlich weniger machen konnte, als eben den Militärs, die die Situation herbeigeführt hatten. Aber wie dem auch sei, das war der Preis, den man in gewisser Weise dann dafür zahlen sollte, dass man kurzfristig die Hoffnung gehabt hatte, günstigere Bedingungen zu bekommen. Sie waren, wie gesagt, nicht besonders günstig und das führte sofort zu einer inneren Spaltung Deutschlands. Und das ist in gewisser Weise das große Thema, was mein Buch durchzieht. Darum heißt es Deutschland zwischen Waffenstillstand und Versailler Vertrag, weil in diesen 8,5 Monaten das Deutsche Reich mehrfach knapp vor dem Bürgerkrieg stand und man könnte in einigen Situationen durchaus auch sagen, dass der Bürgerkrieg ausgebrochen war. Wir können über den Januar 1919 in Berlin reden, der berühmte Spartakusaufstand. Völlig egal, was das jetzt zahlenmäßig bedeutet, im Endeffekt waren da gar nicht so viele Leute dran beteiligt, aber es waren Bürgerkriegszustände auf den Straßen. Dasselbe passierte viel weniger bekannt noch einmal im März 1919, als die Reichsregierung die Aufstände nutzte, um das, was an der verbliebenen KPD-Führung übrig geblieben war, einzukassieren und teilweise auch zu eliminieren. Und das Ganze war ganz sicher der Fall in der kurzlebigen Münchner Räterepublik Ende April, Anfang Mai 1919, als man tatsächlich eine kommunistische Machtübernahme in einem deutschen Teilstaat beobachtete, was dann sofort mit dem Einmarsch von Freikorpsverbänden, aber auch der Reichswehr nach Bayern beantwortet wurde. Und dort kam es tatsächlich zu einer veritablen Schlacht, nicht nur um München, sondern auch in diversen anderen Bereichen rund um die bayerische Hauptstadt herum. Da hatten wir tatsächlich, würde ich dann mal behaupten, ungefähr 7 oder 8 Tage regelrechten Bürgerkrieg. Aber das Ganze war trotzdem so, dass die ganze Zeit in Deutschland panische Angst davor herrschte, dass einerseits das Reich zerbrechen könnte, andererseits das Reich in die Hände einer kommunistischen Gruppierung fallen könnte. Sie müssen bedenken, die Oktoberrevolution war gerade mal etwas mehr als ein Jahr her. Man hatte also eine Art von Muster einer kollabierenden, durch eine Niederlage kollabierenden Monarchie, die in gewisser Weise dann durch eine radikale linksstehende Gruppierung abgelöst wurde, die sich vor allem Friedensschluss auf die Fahnen geschrieben hatte. Sie wissen, schon das Aprilprogramm von Lenin nach der Rückkehr nach St. Petersburg sagte, sobald wir an der Macht sind, schließen wir augenblicklich Frieden. Und das hat er gemacht. Als die Oktoberrevolution vorbei war, man hat sofort mit dem Deutschen Reich Friedensverhandlungen aufgenommen. Der Preis war extrem hoch, den man gezahlt hatte. Und diese Parallele darf man nie aus den Augen verlieren, wenn man die Wahrnehmung der Novemberrevolution in Deutschland betrachtet, dass ganz viele konservative Kräfte im Deutschen Reich sagten, aha, wir sind genau auf demselben Weg wie die Russen vor einem Jahr. Jetzt kommen plötzlich diese obskuren Linken, hier vielleicht noch nur Sozialdemokraten und Unabhängige, also USPD, die linke Abspaltung der SPD. Aber wir wissen ja schon, was jetzt geschieht. Die haben erklärt, wir wollen Frieden. Und das, was wir dafür kriegen, das wird genauso sein, wie es damals den Bolschewiken in Brest-Litowsk mit den Deutschen passiert ist. Es wird ein brutaler Siegfrieden sein. Sie werden, weil sie um jeden Preis Frieden schließen wollen, auf jede Bedingung eingehen. Und das, was dann im Vorfeld des Versailler Vertrags passierte, stützte genau diese Haltung. Obwohl sich rein realpolitisch die Verhältnisse natürlich diametral unterschieden zwischen Russland mit einer wirklich radikalen kommunistischen Regierung und den nun sehr gemäßigten deutschen Demokraten, in denen zwar die SPD dann an die Regierung kam, aber das im Bündnis mit den katholischen, mit der katholischen Zentrumspartei und der liberalen deutschen demokratischen Partei machte. Das heißt, wir hatten da überhaupt keine Radikalisierung innerhalb des Deutschen Reiches seitens der Regierung zu befürchten. Aber der demütigende Friedensschluss kam trotzdem. Und das hat in der Tat die Atmosphäre in der Weimarer Republik auf die gesamte Dauer hinaus, die sie einnahm, vergiftet und hat auch immer wieder diese Gleichsetzung von SPD, aber auch den anderen demokratischen Parteien als eine Art von Volksverrätern aus der Sicht der extremen Rechten begünstigt. Und man sagt ja, die haben es doch in gewisser Weise genauso gemacht wie die Bolschewiken. Nur sie haben im Endeffekt noch viel weniger Erfolg damit gehabt, denn wir haben ja diese Friedensbedingungen sogar dann wirklich aufgedrückt bekommen, während, wie Sie wissen, der Frieden von Brest-Litowsk nach einem halben Jahr schon wieder einkassiert war, weil die Deutschen dann wiederum ihren eigenen Waffenstillstand schlossen. Und eine der Waffenstillstandsbedingungen war, dass der Friedensvertrag mit Russland sofort außer Kraft gesetzt wurde. Für die Bolschewiken ein großer Glücksfall. Dadurch konnte sich überhaupt erst die Oktoberrevolution in gewisser Weise im eigenen Land festsetzen, weil die äußere Bedrohung des deutschen Gegners entfiel. Und für Europa natürlich ein ganz, ganz großes Drama, weil ich nicht weiß, ob der Frieden von Brest-Litowsk eine viel erfreulichere Aussicht für die Zukunft gewesen wäre. Aber es ist hochinteressant, darüber zu spekulieren, wie sich zumindest die Entwicklung in Osteuropa entfaltet hätte, wenn da unter den Bedingungen eines Zwangsfriedens mit deutschem Sieger agiert worden wäre. Wir aber reden eigentlich nur über den Waffenstillstand mit den Alliierten an der Westfront, denn das betraf eigentlich gar nicht die Kriegsführung im Osten. Dieser Krieg war in gewisser Weise ja beendet seit dem März 1918 mit dem Austritt der Russen und dem Frieden von Brest-Litowsk und wurde deshalb beim Waffenstillstand im November 1918 nur noch mit erwähnt, als es eben hieß, dieser Frieden ist hinfällig, aber es sollte natürlich nicht heißen, dass da drüben wieder Krieg ausbricht. Aber die eigentlichen Waffenstillstandsbedingungen bezogen sich reinweg auf die Westfront und dementsprechend war da auch erstmal die große Demobilisierung zu leisten, was, das ist nun allgemein bekannt, natürlich dazu führte, dass die ganzen nach Deutschland zurückströmenden Truppen, die natürlich nicht so entwaffnet waren, wie man sich das von alliierter Seite gerne vorgestellt hätte, wiederum auch ein großes Unruhepotenzial und vor allem ein großer Machtfaktor, rein militärischer Art, ins Deutsche Reich zurückkam. Was dann im Endeffekt der Stabilisierung der Republik sehr nutzen sollte, weil man dann doch halbwegs loyale Truppen hatte. Aber darüber hinaus natürlich die Gewalttätigkeit in den ersten Monaten des Jahres 1919 mit forciert hat, gerade weil plötzlich immens viel Waffen und eben auch viele freigesetzte Truppenteile, die sich als Freikorps neu organisierten, mit in die Auseinandersetzungen eingegriffen haben. Wenn ich aber sage, der Krieg, den keiner so nennt, dann gehört dazu vielleicht doch noch ein bisschen mehr als nur die inneren Verhältnisse in Deutschland, die in gewisser Weise tatsächlich kriegerischer waren, als es in den ganzen 4 Jahren vorher der Fall war. Denn wir dürfen ja nicht übersehen, bis auf eine ganz, ganz kurze Phase zu Beginn des Ersten Weltkriegs, als russische Truppen in Ostpreußen eingefallen war, spielte sich die Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs außerhalb deutschen Gebiets ab. Das heißt, Kriegserfahrung besaß die deutsche Zivilbevölkerung nicht aus unmittelbarer Anschauung. Die bekam sie jetzt nachgeliefert, auf eine sehr unschöne Art und Weise. Und da war immer noch das Damoklesschwert natürlich auch da, dass wenn es denn nicht zu einem Friedensschluss nach dem Waffenstillstand kommen würde, dass dann die alliierten Staaten wieder die Waffen ergreifen würden und ins Deutsche Reich einmarschieren würden. Gerade weil man die Erfahrungen der innerdeutschen Unruhen in den unmittelbaren Waffenstillstandsmonaten machte, hatte man vor diesem Einmarsch ganz besonders große Angst, weil man ja plötzlich gesehen hatte, was es bedeutete, wenn auf eigenem Gebiet gekämpft wurde. Und das wiederum aber ist natürlich diese rein innerdeutsche Betrachtung. Man muss, wenn man von einem Krieg, der fortdauert, über den Waffenstillstand hinaus auch in Rechnung stellen, dass es für die alliierten Staaten natürlich genau dieselbe Situation war. Für die war der Krieg zwar faktisch, faktisch ist eigentlich das falsche Wort, war in gewisser Weise klar, dass sie ihn gewonnen hatten mit dem Waffenstillstand. Die Bedingungen symbolisierten es sehr deutlich. Solche Bedingungen konnte man nur einem Verlierer aufbürden. Und dementsprechend war das Triumphgefühl in den alliierten Staaten immens. Aber die wussten auch, der Waffenstillstand ist nicht der Friedensvertrag. Das heißt, alles, was danach kam, wurde noch einmal Gegenstand neuer Aushandlungen, gerade auch innerhalb der Siegermächte. Und in gewisser Weise natürlich auf eine viel friedlichere oder sagen wir weniger blutige Art und Weise, friedlicher gerade nicht, herrschte mehr Krieg in den Monaten zwischen November 1918 und Juni 1919 als zuvor, weil plötzlich die beiden Blöcke zerfallen waren, die es vorher gegeben hatte. Wir sprechen von Mittelmächten, sprich die Deutschen, Österreich, Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich, gegen, sagen wir jetzt mal ganz grob gesprochen, obwohl es mehr als genug neutrale Staaten gab, den Rest der Welt, eben die Alliierten. Und jetzt plötzlich fingen auch die Alliierten an, sich zu zerstreiten, weil es natürlich ganz divergierende Interessen gab. Solange man kämpfte, waren diese Interessen in gewisser Weise kaschiert, denn da hatte man ganz andere Sorgen, als sich um den Preis oder die Erträge des Sieges zu streiten. Aber genau das setzte ab November 1918 massiv ein. Man merkte plötzlich, aha, jetzt ist diese Sache gewonnen, wer von uns wird jetzt am meisten profitieren? Und die Absichten der verschiedenen Staaten waren natürlich vollkommen unterschiedlich. Frankreich war brennend daran interessiert, das Deutsche Reich so klein wie irgend möglich zu halten. Das heißt nicht nur territorial einiges davon abzukassieren, Elsass-Lothringen sowieso, das war aber sowieso allen Beteiligten klar, sondern Frankreich wollte auch unbedingt das linksrheinische Gebiet des Deutschen Reiches einkassieren. Großbritannien dagegen hatte überhaupt kein Interesse daran, dass am Machtgleichgewicht auf dem Kontinent sich etwas änderte. Das heißt, die waren dafür, Elsass-Lothringen, klar, das war Kriegsziel unverhandelbar, aber kein Fitzelchen mehr notwendigerweise vom Deutschen Reich an Frankreich. Auch notwendigerweise nicht an andere Staaten, mit der Ausnahme Polens. Aber das würde jetzt zu sehr ins Detail führen, wenn man die Wiedergründung Polens hier groß thematisieren würde. Darauf hatten sich sozusagen alle verständigt, übrigens auch die Deutschen. Auch die wollten Polen unbedingt nach dem Ersten Weltkrieg neu gründen, nur wollten dies auf rein russischem Gebiet tun, während die Alliierten große Teile Deutschlands mit dafür vorgesehen hatten. Wie dem auch sei, dieser Streit zwischen den Alliierten führte zu einer wirklich nochmal Verschärfung zumindest der diplomatischen Kriegsführung, die stattfand. Verhandelt wurde über den Versailler Vertrag unter Ausschluss des Verlierers. Die Deutschen waren überhaupt nicht daran beteiligt, als es um die Bedingungen dieses Vertrags ging. Das wurde ausgehandelt auf einer großen Friedenskonferenz, zu der alle Siegerstaaten logischerweise ihre Delegierten entsandten, aber auch neutrale Staaten eingeladen waren, mit Delegationen hinzuschicken, natürlich nicht, um wirklich an den Bedingungen mitzuarbeiten, aber zu dem Friedensvertrag sollte nach Willen von amerikanischen Präsidenten Wilson die Gründung des Völkerbundes gehören, der Vorläuferorganisation der heute noch existierenden Vereinten Nationen. Und in den Völkerbund sollten so viele Staaten wie irgend möglich rein, allerdings am Anfang auf keinen Fall die Deutschen, auch nicht die Österreicher. Deshalb waren sehr viele Staaten zur Friedenskonferenz in Paris, die Mitte Januar eröffnet wurde, 1919, versammelt. Und diese Konferenz dauerte viel länger, als man es vorher gedacht hatte und lief ganz anders ab, als man vermutet hatte. Man hatte noch bei der Eröffnung dieser Friedenskonferenz beschworen, dass man hier zusammensäße, um eben einen großen Friedensschluss zusammenzubekommen, der gerade auch diese alliierte Einigkeit, die man symbolisiert sehen wollte, zementieren würde. Und genau das Gegenteil trat ein. Überhaupt wurden sämtliche Teilnehmer dieser Friedenskonferenz in den insgesamt 5 Monaten, die diese Konferenz tagte, nur noch 7-mal miteinander versammelt. Alles andere spielte sich in Unterausschüssen ab. Und das eigentliche Aushandeln der Friedensbedingungen spielte sich sogar nur zwischen den großen Siegerstaaten ab. Das waren konkret natürlich die Vereinigten Staaten, natürlich Frankreich, natürlich Großbritannien, aber auch Italien und Japan. Das waren die 5 Hauptsiegermächte, wie es so schön hieß. Und allein die hatten schon so unterschiedliche Interessen, dass es schwierig genug war, die überhaupt an einen Tisch zu bekommen, geschweige denn zu einigen Ergebnissen. Und darüber wurde natürlich laufend berichtet. Man muss sich vorstellen, das war damals der Ort Paris, auf den die gesamte Welt guckte, weil die Geschicke der gesamten Welt dort verhandelt wurden. Denn wir reden ja tatsächlich von einem Weltkrieg, der sämtliche Kontinente umfasste, allein schon durch das große britische Kolonialreich, was ja mit allen Sachen, wenn wir Indien nehmen, Australien, Südafrika, all diese Staaten waren ja mit im Krieg gegen Deutschland, weil sie zum britischen Empire gehörten. Und dementsprechend stand die gesamte Neuordnung der Welt in Paris in gewisser Weise auf dem Spiel. Und dementsprechend viel wurde auch immer wieder darüber kommentiert und berichtet und deshalb merkten natürlich auch die Deutschen durchaus, in welche Richtung bestimmte Verhandlungsergebnisse laufen würden. Und das alarmierte natürlich wiederum Deutschland. Das führte dazu, dass beispielsweise in der Außendarstellung des Deutschen Reichs die Krisensituation im Inneren viel stärker gemacht wurde, als es eigentlich im Umgang mit der eigenen Bevölkerung war. Die deutsche Regierung war brennend daran interessiert, Deutschland nach außen hin als sehr wackeligen Staat darzustellen, weil sie die Hoffnung hatte, dass je schwächer man selber innerlich wirkte, desto mehr das Bedürfnis bei den Siegermächten entstehen würde, dass man diesen schwachen Staat stützen müsste. Denn ein kollabierendes Deutschland in der Mitte Europas wäre offenes Terrain gewesen für den Einfall des Bolschewismus von der Ostseite des Kontinents. Das, wogegen alle Siegerstaaten nun wirklich etwas einzuwenden hatten, was sie allein schon darin zeigt, dass Russland auch nicht zu dieser Friedenskonferenz geladen wurde. Die Briten hätten Russland gern dabei gehabt, alle anderen lehnten ab, mit den Bolschewiken zu verhandeln. Gleichzeitig, wie gesagt, war die deutsche Regierung brennend daran interessiert, innenpolitisch Stärke zu zeigen und keine große Gefahr heraufzubeschwören. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation gewesen, die in gewisser Weise dadurch erleichtert wurde, dass beispielsweise die Zensurbestimmungen des Kriegs zwar nicht mehr galten in der deutschen Presse nach dem Waffenstillstand, dass aber gleichzeitig bestimmte Strukturen, die sich im Krieg gebildet hatten, wie beispielsweise regelmäßige Zusammenkünfte mit den Chefredaktionen der wichtigsten Zeitungen, einfach weiter beibehalten wurden, sodass man versuchte, die Presse darauf einzuschwören, dass man das neue demokratische System stützen sollte. Und wenn man die Zeitungen liest aus der damaligen Zeit, und das habe ich teilweise sehr intensiv gemacht, dann merkt man in gewisser Weise, wie zu bestimmten Zeiten Losungen von der Regierung ausgegeben wurden, die dann nicht notwendig eins zu eins in der Presse übernommen wurden, aber die zumindest dann wiederum in dem, was sie aussagten, kommentiert wurden und auch eher in zustimmender Weise als in sehr negativer. Natürlich reden wir nicht von radikalen Parteizeitungen wie der Roten Fahne, der Parteizeitung der KPD beispielsweise, die natürlich ganz andere Interessen hatte, und auch die Parteipresse der USPD, zum Beispiel in der Leipziger Volkszeitung hatte man da ein sehr linksextremes Blatt damals, war durchaus extrem regierungsskeptisch eingestellt. Aber die großen Zeitungen, Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung, Frankfurter Zeitung, Münchner Neueste Nachrichten, Tremonia in Dortmund und was man alles da so nennen kann, die waren ganz in gewisser Weise nicht insofern auf Regierungslinie, dass sie alles abnickten, aber sie vertraten ganz klar die Interessen der neuen Republik und waren durchaus bereit, da auch Zugeständnisse zu machen. Und gleichzeitig wurden sie natürlich auch von der Regierung in Anspruch genommen für die nationale Aufgabe, gegen das da aufkommende revanchistische Gefühl der Siegermächte Stellung zu nehmen. Und so gibt es in Deutschland gerade im ersten Halbjahr 1919 eine Art alarmistischen Tonfall in den Presseorganen, die immer wieder davor warnen, was denn da bevorstehen würde, wenn das, was sich andeutet bei diesen Pariser Friedensverhandlungen, auch nur im Entferntesten umgesetzt würde. Das heißt, dadurch wurde bereits ein Misstrauen in der deutschen Bevölkerung geschürt, was dann unglücklicherweise eingelöst wurde durch das, was tatsächlich am 7. Mai, als die Vertragsbedingungen endlich so weit zumindest kodifiziert waren, dass man es den Deutschen übergeben konnte, obwohl immer noch nicht komplette Einigkeit zwischen den Siegerstaaten herrschte, sodass da dann genau das eingelöst wurde, was vorher auch beschrien worden war. Und es ist ein wirklich trauriges, ein geradezu tragisches Verfahren, was man beobachten kann, wie sich im ersten Halbjahr 1919 sozusagen zwei eigentlich vollkommen entgegengesetzte Bestrebungen doch genau aufeinander zubewegen, nämlich einerseits das verzweifelte Bemühen der Siegerstaaten, einen irgendwie gearteten Friedensschluss hinzubekommen, der ihre eigenen Interessen miteinander in Ausgleich bringt, was aber leider immer nur auf Kosten der Deutschen passieren konnte, und gleichzeitig bei den Deutschen genau die Sorge davor, dass man auf der anderen Seite einen ganz einigen Block von Feindstaaten hat, die an nichts anderem interessiert sind, als Deutschland zu demütigen. Dem war nicht so. Es ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Gerade die Franzosen waren natürlich extrem deutschlandfeindlich aus bitteren Erfahrungen der Kriegszeit. Aber die Engländer und Amerikaner beispielsweise waren ganz erstaunlich deutschlandfreundlich, zumindest was die territorialen Regelungen und sowas anging. Aber wahrgenommen wurde natürlich nur das Ergebnis des Ganzen. Und einige Dinge, wie beispielsweise der berüchtigte Schuldparagraf des Versailler Vertrags, Artikel 231, in dem die deutsche Alleinschuld am Krieg, zugegebenerweise stimmt es überhaupt nicht, die deutsche Mitschuld am Krieg wird in diesem Paragraphen erklärt, aber es wurde aufgenommen, als wäre es die Alleinschuld der Deutschen im Deutschen Reich. Der ist nur dadurch entstanden, um wieder die divergierenden Siegerinteressen in einen Kompromiss zu bündeln, weil das eigentlich nichts anderes war als eine Formulierung, die dazu dienen sollte, die Deutschen dazu zu verpflichten, Kriegskosten zu bezahlen. Die moralische Komponente war den Alliierten eigentlich vollkommen egal, aber die haben vollkommen übersehen, was es für die deutsche Bevölkerung bedeutete, hingestellt zu werden als den Schuldigen am Ersten Weltkrieg, einem Krieg, der natürlich auch in diesem Land selbst unglaubliche Opfer gekostet hat, Tote sowieso, aber im Endeffekt natürlich auch über die Blockade viel, viel Hunger, wirtschaftliche Verelendung, politische Unsicherheit, und dafür die aus deutscher Sicht alleinige Verantwortung zugesprochen zu bekommen, entsprach einerseits nicht dem, was vorher 4,5 Jahre lang von der Propaganda immer wieder verkündet wurde, nämlich dass die Schuld sowieso bei den anderen lag. Und darüber hinaus war es natürlich auch in dieser Zuspitzung einfach nicht korrekt. Es lag nicht alles nur an den Deutschen, was da in Gang gesetzt wurde. Über das Ausmaß der Schuld können wir sehr gerne reden, aber über Alleinschuld ganz sicherlich nicht. Wie gesagt, diese Formulierung steht auch gar nicht im Versailler Vertrag. Aber genau so wurde es aufgenommen. Und dafür muss man sich die unmittelbare Zeit zwischen Mai und Juni 1919 ansehen. Denn das ist die Zeit, in der Deutschland zum ersten Mal in der Lage war, auf die Bedingungen des Versailler Vertrags zu reagieren. Dieses riesige Dokument, was den Umfang eines voluminösen Romans hat, wie gesagt, der amerikanische Senat brauchte 2 Wochen, um ihn vorzulesen, zugegebenerweise nicht von morgens bis abends, aber zumindest merken Sie daran, wie unglaublich lange es brauchte, diese heutige Druckfassung, so ungefähr 300 Buchseiten, dann eben komplett zu erfassen. Mehr als 400 Artikel zu den allerunterschiedlichsten Dingen, die mit der Friedensregelung zu tun hatten. Und für dieses riesige Dokument, was die Deutschen vorher nicht kannten, bekamen sie 2 Wochen Zeit, Einwände vorzubringen. Das ist extrem wenig, zumal es ihnen vorgeschrieben war, dass sie diese Einwände auf Englisch und Französisch bringen mussten. Das heißt nicht, dass es nicht genug gute Übersetzer im Auswärtigen Amt in Deutschland gegeben hätte, aber natürlich ist es einfacher, auf ein Dokument in der eigenen Sprache zu reagieren, zumal sie es natürlich auch nicht auf Deutsch ausgehändigt bekommen hatten, sondern natürlich auch nur auf Französisch und Englisch. Das heißt, man musste auch erstmal all das, was im Versailler Vertrag übergeben wurde, in die eigene Terminologie, in die eigene diplomatische Sprache übersetzen, um die entsprechenden Antworten zu finden. Die deutsche Delegation, die dafür nach Frankreich gefahren war, die war schon Mitte April eingeladen worden, kam Ende April dort an, wurde direkt nach Versailles gebracht, obwohl, wie ich Ihnen ja sagte, die Friedenskonferenz eigentlich in Paris tagte. Aber es war von Anfang an klar, dass der Friedensschluss im Schloss von Versailles erfolgen sollte, aus symbolischer Natur, denn dort war 1871 das Deutsche Reich ausgerufen worden und Kaiser Wilhelm zum Kaiser proklamiert worden. Und das empfand Frankreich damals als tiefe Demütigung der eigenen prunkvollen Geschichte, dass im tollsten Schloss, was das Land zu bieten hatte, der feindliche Nachbarstaat sich konstituierte. Und darum sollte dieser feindliche Nachbarstaat, wenn nicht zerschlagen, dann doch zumindest eingedämmt werden, genau am selben Ort. Darum Versailles als der Ort des Vertragsschlusses, obwohl das das einzige Mal war, dass dieser Vertrag überhaupt jemals dieses Schloss berührte. Alles andere spielte sich woanders ab. Aber die Deutschen wurden schon nach Versailles einbestellt und wenn Sie sich erinnern, der Vertrag wurde unterzeichnet am 28. Juni 1919. Sie wurden einbestellt Mitte April und sie kamen immerhin Ende April schon an. Dann ist diese Delegation ziemlich genau zwei Monate in Versailles geblieben. Warum so lang? Das hatte einerseits damit zu tun, dass der Vertragstext noch gar nicht fertig war, als die Delegation ankam, denn das war in gewisser Weise ein diplomatisches Bubenstück. Die Italiener waren so unglücklich mit den Vertragsverhandlungen, dass sie im Endeffekt abgereist waren, weil sie sagten, nein, uns berücksichtigt man hier nicht zur Genüge. Und man wollte Druck auf die Italiener ausüben, indem man die Deutschen wieder hierher bestellte, weil man sagte, na gut, dann, wenn die dann nicht dabei sind, dann kriegen sie halt überhaupt nichts. Das hat funktioniert. Aber die Italiener kamen ein bisschen später zurück, als die deutsche Delegation ankam. Und darauf musste die natürlich dann trotzdem warten. Darum verging schon mal die erste Woche, bis man überhaupt eine Formulierung hatte, die so weitgehend im Sinne der Siegermächte war, dass sie als gemeinsame Erklärung gegenüber den Deutschen überhaupt herausgegeben werden konnte. Mit dem lustigen Aspekt, dass der Versailler Vertrag noch am Tag vor der Übergabe zwar gedruckt wurde, damit man ihn überhaupt in vielen Exemplaren der deutschen Delegation übergeben konnte, dass aber darin ganz bewusst Italien als Vertragspartner noch ausgelassen worden war und deshalb unmittelbar vor der Übergabe, als man sich geeinigt hatte, noch handschriftlich in diese Dinge hineingeschrieben werden musste. So knapp war letztlich das Kalkül dieses Zeitablaufs dabei. Man wusste wirklich auch auf alliierter Seite bis zuletzt eigentlich gar nicht, ob man unter ein Dach kommen würde bei diesem Vertrag. Und die Deutschen wiederum hatten jetzt dieses Monster an Text vor sich, von dem sie sehr schnell merkten, dass es genau den Geist des Waffenstillstands fortschrieb und darüber hinaus noch diverse Bedingungen, gerade an Territorialverlusten, gerade in Ostdeutschland, mit sich brachte, mit denen man nicht unbedingt in dieser Intensität gerechnet hatte. Und dementsprechend ausgiebig beschäftigte sich die riesige deutsche Delegation. Der deutsche Außenminister hatte 160 Leute, alles Experten für Einzelfragen, mit nach Versailles gebracht, dann mit diesem Dokument. Und überhaupt erst nach 5 Tagen kam die erste Reaktion der deutschen Delegation, die nur darin bestand, dass sie sagte, das Ding sei so umfangreich, sie bräuchten mehr Zeit. Darauf antworteten die Alliierten erstmal überhaupt nicht. Und sie antworteten einen Tag vor Ablauf des ursprünglichen Ultimatums, 2 Wochen. und gewährten dann noch etwas mehr Zeit. Und das uferte dann aus zu einer insgesamt fünfwöchigen Zeit, die sich die deutsche Delegation mit den Vertragsbestimmungen beschäftigte. Dann gab es eine deutsche Kritik an diesem Vertragsentwurf, die ungefähr 100 Druckseiten umfasste und fast keinen einzigen Passus des Vertrags akzeptieren wollte. Das wurde mit Bausch und Bogen wiederum abgetan. Das heißt, die ganzen 5 Wochen waren eigentlich vollkommen vertane Zeit. Und das hätte man sich eigentlich auch denken können, denn das war natürlich ein so penibel zwischen den Alliierten ausgehandelter Vertragsentwurf, gerade weil man sich selber so uneinig war, dass es überhaupt keine Chance gab, dass deutsche Einwände dagegen besonders ernst genommen werden konnten, denn damit wären die alliierten Siegermächte wieder neu in die Verhandlungen unter sich eingetreten. Und das wollten die auf gar keinen Fall machen. Dementsprechend hat man den Deutschen gesagt, es ist alles lustig, was ihr uns hier schickt, aber wir akzeptieren nichts davon. Das empfand natürlich gerade Deutschland wieder als besondere Demütigung. Und im Kontext dieses Gefühls des dauernden Gedemütigtwerdens, des nicht ernst genommen werdens, des nicht beteiligt werdens an all dem, was der Vertrag bedeutete, wurde diese von mir ganz am Anfang erwähnte nationale Trauerwoche ausgerufen. Wie gesagt, ganz kurz nach Übergabe des Vertrags, und sie lief vom 9. Mai bis zum 16. Mai 1919. Und mitten in dieser Trauerwoche, am 12. Mai 1919, kam das gesamte deutsche Parlament, die Nationalversammlung, die bis dahin nur in Weimar getagt hatte, weil Berlin als zu gefährlich galt. Die Weimarer Republik verdankt ihren Namen der Tatsache, dass man die Wahlen zur Nationalversammlung unmittelbar nach dem Spartakusaufstand abhielt und dem Parlament nicht zumuten wollte, in Berlin zu tagen, weil man das für zu gefährlich empfand und darum nach Weimar ausgewichen war und seitdem auch dort sich immer zusammengesetzt hatte. Ein einziges Mal kam diese Nationalversammlung tatsächlich nach Berlin in die Aula der Universität, um eine Protestkundgebung parlamentarischer Art gegen die Versailler Vertragsbestimmungen abzuhalten. Und an diesem 12. Mai 1919, mitten in der nationalen Trauerwoche, erklärte dann Ministerpräsident Scheidemann diesen sehr berühmten Satz, dass demjenigen der Arm verdorren müsse oder die Hand verdorren müsse, der seine Unterschrift unter diesen Vertrag setzen würde. Wenn das der Ministerpräsident, also im Endeffekt der wichtigste, der Reichspräsident war vielleicht noch etwas wichtiger formal, aber für das eigentlich Politische war natürlich der Ministerpräsident die entscheidende Größe. Wenn das der Ministerpräsident erzählt, ist er in gewisser Weise festgelegt. Und genau das war dann das Problem, was man danach hatte. Auf der einen Seite, auf der Seite der Siegermächte, keine Bereitschaft mehr, irgendetwas von diesen Bedingungen nochmal neu zu debattieren, um zu verhindern, dass man selber wieder in Streit kommt. Das hatte weniger damit zu tun, dass man den Deutschen keine Zugeständnisse machen wollte. Man wollte selber keine Zugeständnisse gegenüber den eigenen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite eine deutsche Regierung, die sagte, auf keinen Fall werden wir diesen Vertrag unterzeichnen. Und das ist natürlich ein echtes Dilemma, in dem man dann Anfang Juni oder Mitte Juni stand. Und was nur in gewisser Weise durch diplomatische Gewalt, also wieder eine Art von Kriegsführung, dankenswerterweise ohne Waffeneinsatz gelöst werden konnte, nämlich einem erneuten Ultimatum der Alliierten, die sagten, gut, also wir lehnen alles ab. Und da wir alles abgelehnt haben, es gab einen winzigen Passus, der zugestanden wurde, nämlich eine Volksabstimmung in Oberschlesien. Das war aber auch das Einzige, was es an Zugeständnissen gab gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Und das bitte möge jetzt in den nächsten 5 Tagen vom deutschen Parlament verabschiedet werden, sonst herrscht wieder Krieg. Und zwar Krieg, wie gesagt, herrschte eigentlich die ganze Zeit, denn er war ja nicht beendet, aber dann marschieren wir in euer Reich ein. Und es ist hochinteressant, aber leider Gottes, weil es damals eine so unglaublich hektische Zeit war, nur miserabel dokumentarisch belegt, weil es zum Beispiel keine Protokolle der Reichsregierungssitzung in der damaligen Zeit gab, weil die Zeit nicht reichte, um Protokolle anzufertigen. Es ist eine unglaublich interessante Beobachtung, wie das Reich versuchte, mit dieser Situation umzugehen. Dass gegebenenfalls in wenigen Tagen der Krieg wieder losginge, insofern, dass man feindliche Armeen hätte, die im deutschen Reichsgebiet einmarschieren. Im Rheinland standen sie schon, aber dann wären sie über den Rhein gegangen und wären auf Berlin zumarschiert. Und es gab bereits in den Wochen vorher große Verlagerungen von den noch erlaubten Truppenteilen weit in den Osten, wo man sich sicher fühlte, weil dort drüben von den Bolschewiken unmittelbar keine Gefahr zu erwarten war und wo der weiteste Weg der Alliierten hingeführt hätte. Dort legte man bereits große Vorratslager an, um gegebenenfalls einen militärischen Widerstand in einem kleinen Bereich des Reichs überhaupt nur zu genehmigen. Und es wurden erstaunliche Pläne diesbezüglich aufgestellt, nicht nur vom Militär, sondern eben auch aus der Regierung. Das weiß man aus Tagebuchaufzeichnungen von Pressevertretern, die damals in vertraulichen Gesprächen darüber informiert wurden, unter anderem Theodor Wolff, den berühmten Chefredakteur des Berliner Tageblattes, der in diese Pläne sehr genau eingeweiht wurde, weil er ein vehementer Gegner des Versailler Vertrags war. Und schließlich siegte in gewisser Weise eine Art politische Realvernunft, Weil man sagte, gut, wir werden dann zwar vielleicht ein Widerstandsnest im Osten halten können, nur was nutzt uns das denn? Dann werden die Franzosen sofort das Rheinland endgültig besetzen und vielleicht gar dem eigenen Land zuschlagen. Und wir werden Armeen auf dem Reichsgebiet haben, von denen wir gar nicht wissen, wie die da agieren werden. Widerstand können wir ja gar nicht leisten, dafür haben wir zu wenig Kräfte. Also dementsprechend müssen wir vielleicht kein riesiges Blutvergießen befürchten, aber zumindest natürlich Ausplünderung des Landes und das allergrößte Risiko, Zerfall des Deutschen Reichs. Denn das Deutsche Reich war ja als Bundesstaat konstituiert, mit weitgehend großen Autarkierechten der einzelnen Staaten, bis hin dazu, dass Staaten wie Bayern, Württemberg, Sachsen und Preußen, also die Königreiche und auch das Großherzogtum Baden, eigene Botschaften in den verschiedenen Ländern unterhielten, die natürlich abstimmungsbedürftig mit der Berliner Zentralregierung waren, aber letztlich doch eine eigenständige landsmannschaftliche Politik verfochten. Und es war gar keine Frage, und das wurde entsprechend auch im französischen Außenministerium am Quai d'Orsay immer wieder erwogen, dass man separat Friedensschlüsse mit einzelnen deutschen Teilstaaten abschließen würde. Mit Baden und mit Bayern waren die Verhandlungen teilweise sehr weit gediehen. Und diese Befürchtung war es vor allem, die dazu führte, dass in Deutschland im Endeffekt die Angst davor war, dass dieses Reichsgebiet, was man mühsam knappe 50 Jahre vorher überhaupt zusammenbekommen hatte, wieder zerstückelt werden würde, sodass die ganze deutsche Einigungsbewegung, die ja das gesamte Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts geprägt hatte, in gewisser Weise obsolet umsonst gewesen wäre. Dieser Preis erschien zu hoch. Scheidemann war trotzdem nicht bereit, von seiner Meinung abzurücken, dass dieser Vertrag nicht unterzeichnet werden dürfte und trat darum am 20. Juni unmittelbar vor dem Ablauf des Ultimatums zurück. Es musste ganz schnell eine andere Regierung in Deutschland gebildet werden, die einen Koalitionspartner verlor. Vorher, ich hatte es ganz kurz erwähnt, gab es eine Dreierkoalition, die 75% der Parlamentssitze hielt gemeinsam, nämlich die SPD, das Zentrum und die DDP. Die DDP hatte sich erklärt, ganz klar gegen den Versailler Vertrag und wurde darum in der neuen Regierung auch nicht mehr aufgenommen. Aber SPD und Zentrum hatten auch deutlich über 50% alleine. Und dementsprechend gab es aber schon keine mehr so breite parlamentarische Basis für den Friedensschluss, wie es vorher bei 75% gewesen wäre. Sondern jetzt gab es eine größere Ablehnung, wobei man sagen muss, dass es eine Partei gab, die bedingungslos immer für den Friedensschluss eingetreten ist. Das war die USPD. Die saß immerhin auch mit knapp 10% im Parlament, wurde aber von der SPD aus alten Rivalitätsgründen nicht mit in die Koalition hineingebeten, obwohl da zumindest dann die parlamentarische Basis für den Friedensschluss wieder verbreitert werden könnte. Es gab dann in den letzten 2 Tagen des Ultimatums unglaubliche Ereignisse in Weimar, Abstimmungen, wo beispielsweise ein Teil des Versailler Vertrags verabschiedet wurde, aber eben bestimmte Paragraphen vom deutschen Parlament ausgeschlossen wurden. Das teilte man dann wiederum den Siegermächten in Paris mit und bekam natürlich postwendend per Telegramm die Antwort, vergesst es, ihr könnt keinen einzigen Passus daraus nehmen, ihr werdet diesen Vertrag verabschieden, wie er ist. Und 2 Stunden vor Ablauf des Ultimatums hat sich das deutsche Parlament dazu durchgerungen, es so zu verabschieden. Und so wurde dann von den Alliierten blitzschnell auch die Vertragsunterzeichnungszeremonie angesetzt. Am 23. bei Ablauf des Ultimatums stimmte die Nationalversammlung zu, verabschiedete das mit einer relativ breiten Mehrheit. Also sogar die DDP sagte, sie dulden diesen Vertrag, sie stimmen nicht dagegen, sondern sie enthalten sich. Und 5 Tage später bereits wurde die große Zeremonie im Schloss von Versailles abgehalten, in der Vertrag dann unterzeichnet wurde. Und das sehr große Problem, das für mich wirklich vielleicht allerärgerlichste auf alliierter Seite bei all diesen Dingen war, dass man nicht die Größe hatte in diesem Moment, wo man nun sicherlich erkennen konnte über die Berichterstattung in Deutschland, über all die Proteste, die man gesehen hatte. Die nationale Trauerwoche war ein großes Symbol, aber es lief die ganze Zeit, liefen Massenproteste in deutschen Städten gegen die Bedingungen des Versailler Vertrags. Es war klar, wie getroffen sich dieses Land in seiner Mentalität auch fühlte, nicht nur, weil es politisch so viel verlor oder auch finanziell, sondern deshalb, weil die Menschen sich wirklich so gedemütigt vorkamen, dass man dann die eigentliche Vertragsunterzeichnungszeremonie noch einmal als eine ganz große Demütigungsveranstaltung inszenierte. Nicht nur, dass es qua Rahmen im Schloss von Versailles natürlich schon diesen unmittelbaren Bezug auf die Reichsgründung von 1871 gab, die in gewisser Weise damit rückabgewickelt wurde. Nicht komplett, wie gesagt, das Deutsche Reich blieb ja weiter bestehen, aber zumindest in der Beschneidung dieser damals entstandenen Großmacht zu einer, sagen wir jetzt mal, Regionalmacht, was zumindest nach französischer Vorstellung durch den Versailler Vertrag hätte geleistet werden sollen. Mehr noch aber durch die Umstände, in der diese diese Zeremonie inszeniert war. Es gab beispielsweise kein Rederecht für die deutschen Vertreter, was es bei der Übergabe des Vertragstextes noch gegeben hatte am 7. Mai. Was allerdings damals der deutsche Außenminister zu einer vehementen Philippika gegen die alliierten Siegermächte genutzt hatte, die wiederum von denen als so ein Affront betrachtet wurden, dass sie sagten, das wollen wir nicht nochmal. An einem Tag, wo wir in gewisser Weise unser großes Siegesfest haben, soll nicht nochmal ein Deutscher uns sagen, dass wir hier Unsinn machen. Das heißt, es durfte kein Deutscher das Wort ergreifen. Die deutsche Delegation wurde erst hereingeführt, als alle anderen im Saal waren, inklusive des Publikums. Sie wurden also in gewisser Weise hereingeführt wie die Angeklagten im Gerichtsprozess. Nur, dass die Richter schon vorher da saßen. Sie hatten, wie gesagt, kein Rederecht. Sie mussten den Vertrag als Erste unterzeichnen, weil man sicher gehen wollte, dass die Deutschen unterzeichnen. Vorher sollte kein alliierter Staat seine Unterschrift hinsetzen, denn wenn die Deutschen sich doch noch geweigert hätten in letzter Sekunde, wäre das eine Blamage gewesen. Aber die Deutschen sollten auf gar keinen Fall diejenigen sein, die im Vertragstext dann in der Urkunde an oberster Stelle stehen würden mit ihren Unterschriften. Das heißt, sie mussten auf der allerletzten Seite unterzeichnen und dann wurde nach vorne geblättert, damit dann die ganzen Siegerstaaten mit ihren Unterschriften davor kamen. Und das waren so winzige Nadelstiche, die aber in der Summe des Ganzen eine Zeremonie ergaben, wie sie die Weltgeschichte so in ihrer Ausfertigung als ganz klare Verdeutlichung des Rangunterschiedes zwischen den Vertragsparteien noch nie gesehen hatte. Wenn man das in Anspruch nimmt, was in gewisser Weise das Muster für den Versailler Vertrag sein sollte, nämlich der Wiener Kongress und der danach abgeschlossene Friedensvertrag, mit dem das napoleonische Frankreich in gewisser Weise nicht zerlegt wurde, weiß Gott nicht, aber wieder zurückgestutzt wurde auf den Staat, zwar immer noch einer Großmacht, aber eben nicht mehr als der reinen Hegemonialmacht in Kontinentaleuropa, dann hat man hier einen ganz anderen Umgang. Aus natürlich der bitteren Erfahrung dieser 4,5 Jahre Erster Weltkrieg, die viel mehr Hass zwischen den Parteien erzeugt hatten als die napoleonischen Kriege. Zumal ja beispielsweise bei den napoleonischen Kriegen unglaublich viele Parteien mit Napoleon zusammengegangen waren, die erst in letzter Sekunde die Seiten gewechselt hatten, sodass da in gewisser Weise auch noch Schuldgefühle auf dem Kongress eine Rolle spielten, die auch gegenüber Frankreich auf gar nicht so harte Bedingungen dann drängen wollten. Das war hier ganz anders. Hier hatte man von Anfang an zwei Machtgruppen und da jede einzelne Machtgruppe, die Machtgruppe der Mittelmächte zerteilt war vom Vertrag her, der Versailler Vertrag bezog sich nur aufs Deutsche Reich, mit Österreich, mit Ungarn, mit Bulgarien und der Türkei wurden separate Friedensverträge abgeschlossen, die waren also sowieso gar nicht dabei, hatten wir hier einen einzigen Staat und 34 andere Vertragsstaaten, die in gewisser Weise triumphierten und diese zwei traurigen Vertreter Deutschlands, der Reichsaußenminister und der Reichsverkehrsminister, die von der Regierung entsandt worden waren, waren diejenigen, die wie Angeklagte dort standen, die durch einen Hintereingang ins Schloss hineingeführt wurden, die durch einen Hintereingang aus dem Schloss wieder herausgebracht wurden. Und es gibt eine interessante Äußerung aus den Erinnerungen eines deutschen Diplomaten, von der ich jetzt nicht genau weiß, ob man sie wirklich für bare Münze nehmen muss. Aber angeblich ist nach der Vertragsunterzeichnung im deutschen Quartier in Versailles vom Außenminister Hermann Müller gesagt worden, wenn man vorher gewusst hätte, wie diese Zeremonie ablaufen würde, hätte man sich geweigert, daran teilzunehmen. Das heißt, in gewisser Weise war es wirklich so, dass dieses Demütigungsgefühl noch einmal gesteigert worden war durch die eigentliche Unterzeichnungszeremonie. Und ein winziger Aspekt, den ich aber sehr interessant fand, war, dass im Versailler Vertrag ein Artikel lautet, es ist verboten, dass Österreich sich dem Deutschen Reich anschließt. Tut jetzt gar nichts zur Sache, warum das sowieso schon etwas seltsam war als Bedingung, aber das war ganz klar Vertragsbedingung im Versailler Vertrag. Das deutsche Parlament musste auch den Versailler Vertrag noch einmal ratifizieren. Es hatte schon zugestimmt, ihn zu unterzeichnen, aber wie jeder ordentliche Gesetzestext musste er auch noch verabschiedet werden. Das geschah am 14. Juli in der Nationalversammlung in Weimar. Aber ein paar Tage vorher machte man noch ein anderes Gesetz, was explizit Österreich-Ungarn den Beitritt zum Deutschen Reich ermöglichte, was eigentlich nach den Bedingungen des Versailler Vertrags ausgeschlossen war. Das war so ein letzter Widerstandsakt der Nationalversammlung, von der sie genau wusste, dass wenige Tage später dieses Gesetz eh wieder einkassiert werden müsste, weil dann mit der Ratifizierung des Vertragstextes von Versailles das ungesetzlich geworden war. Aber diese Geste wollten sie sich nicht nehmen lassen, damit noch einmal das Unrecht anzuprangern, was damit gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, was für Woodrow Wilson, den amerikanischen Präsidenten, so wichtig war, begangen wurde, dass man den Österreichern verbietet, in freier Entscheidung Deutschland beizutreten oder eben nicht. Und diese Art von Symbolpolitik zieht sich durch diese ganzen 8 Monate auf beiden Seiten immer wieder stark hin. Und wenn ich Sie jetzt ein bisschen habe neugierig machen können auf diese Phase, obwohl ich es jetzt natürlich sehr an die große Politik aufgehangen habe und im Buch wiederum auch viele, viele kleine Ereignisse, die aber auch wiederum in dieses Gemenge hineinpassen, die Stimmungen von einzelnen Menschen auch zeigt, wie sie auf die verschiedenen Ereignisse reagierten. Wenn ich Sie damit ein bisschen habe neugierig machen können, dann werden Sie da auch noch viel mehr dazu finden, wie diese symbolischen Kriegsführungsakte, diese Demütigungsgefühle, aber auch die Triumphgefühle auf alliierter Seite auch stark sind. Natürlich liegt mein Schwerpunkt sehr deutlich auf der deutschen Seite. Ich lese wesentlich besser deutsche Dokumente als fremdsprachige. Mir ist die Mentalität dieses Landes vertrauter. Ich interessiere mich auch mehr für die deutsche Geschichte als für andere Geschichte. Aber trotzdem ist es unglaublich interessant, auch zu schauen, wie ist die öffentliche Meinung in anderen Staaten, in den Siegerstaaten? Was hat eine Person wie Georges Clemenceau, der französische Ministerpräsident, für eine Bedeutung in diesen 8 Monaten? Die allerwichtigste Bedeutung, wichtiger als Woodrow Wilson beispielsweise. Die Faszination der Psychologie der Beteiligten war für mich unglaublich während der Recherche daran. Und wenn ein kleiner Teil davon sich letztlich auch im Buchtext davon widerspiegelt, dann ist eines der Ziele erreicht, was ich damit verfolgt habe. Ich danke Ihnen jetzt schon mal sehr fürs Zuhören.
Andreas Platthaus habt ihr gehört, Journalist und Autor. Und er hat uns erklärt, warum der Erste Weltkrieg seiner Ansicht nach nicht heute vor 100 Jahren, also am 11.11.1918, mit dem Waffenstillstand von Compiègne aufhörte, sondern noch weiterging. Am Mikrofon war Katrin Ohlendorf. Ciao und bis zum nächsten Mal im Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.